Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
In diesem Oktober stellt der Fußball-Weltverband wichtige Weichen für die Zukunft. Anfang des Monats hatte die FIFA schon bekannt gegeben, dass die Weltmeisterschaft 2030 von den drei Ländern Portugal, Spanien und Marokko ausgetragen wird. Da außerdem das Jubiläumsspiel wie schon vor 100 Jahren wieder in Uruguay stattfinden soll und zudem Argentinien und Paraguay auch noch involviert sind, gelten diese sechs Länder als Gastgeber automatisch gesetzt. Ein raffinierter FIFA-Schachzug ist das, denn damit beschränkt sich der Bewerberkreis laut FIFA-Rotation für die WM 2034 auf Asien und Ozeanien. Bis zum 31.10., also übermorgen, müssen Bewerber ihre Absichtserklärung einreichen. Und da Saudi-Arabien immer mehr potenzielle Konkurrenten wie Indonesien und Malaysia als Unterstützer hinter sich vereint, ist der schwerreiche Wüstenstaat trotz seiner schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen so gut wie am Ziel. Es sei denn, Australien zaubert noch in der Kürze der Zeit eine Erklärung aus dem Hut. Professor Sebastian Sohns ist promovierter Islam- und Politikwissenschaftler. Er forscht zu Außen-, Entwicklungs-, Sport- und Gesellschaftspolitik der arabischen Golfmonarchien. Ihn habe ich vorhin gefragt, wenn übermorgen bereits feststeht, dass Saudi-Arabien die WM 2034 ausrichten wird, wie wichtig ist dann diese Wegmarke für den Wüstenstaat selbst?
Für Saudi-Arabien wäre das ein enormer politischer, aber auch prestigeträchtiger Erfolg. Eine WM im eigenen Land auszurichten als eines der wichtigsten Länder in der Region war für Katar im letzten Jahr schon ein enormer Erfolg und wäre für Saudi-Arabien mit Sicherheit nochmal ein größerer. Allein vor dem Hintergrund, dass Saudi-Arabien das größte Land auf der arabischen Halbinsel ist mit 35 Millionen Einwohnern. Aber auch vor dem Hintergrund, dass Saudi-Arabien im Vergleich zu Katar mit Sicherheit auch noch deutlich mehr in der Kritik steht international. Und dementsprechend wäre eine WM für die sportlichen Ambitionen des Landes, für die wirtschaftlichen Ambitionen des Landes, aber auch für die Reputation der Regierung ein enormer Erfolg.
Minky Worden, die Direktorin für globale Initiativen bei Human Rights Watch, sagt angesichts dieses Szenarios, Zitat, dass das Land eine erschreckende Menschenrechtsbilanz aufweist und sich jeglicher Kontrolle verschließt, entlarvt die Menschenrechtsverpflichtungen der FIFA, also des Fußball-Weltverbandes, endgültig als Augenwischerei. Zitat Ende. Hat sie recht?
Ich denke, wir haben auch schon bei der WM in Katar und auch davor immer wieder über die Situation der Menschenrechte gesprochen, über die prekäre Situation der Menschenrechte, gerade in autoritären Systemen, in Katar, in Saudi-Arabien, anderswo. Und diese Diskussion wird nicht abreißen. Die FIFA, große Sportverbände dieser Welt, müssen sich die Frage stellen, ob und inwieweit tatsächlich Menschenrechte, normative Werte in der Bewertung, auch in der Vergabe von großen Sportveranstaltungen mehr und mehr eine Rolle spielen oder ob es eben hauptsächlich um das Geld, um neue Märkte und auch um Stimmensicherung für nächste Wahlen geht. Und ich denke, diese Diskussion, die wird sich jetzt am Beispiel Saudi-Arabiens nochmal entzünden, aber sie ist nicht neu und sie zeigt dementsprechend auch, dass es durchaus gravierende Probleme innerhalb der internationalen Sportpolitik gibt, gerade bei einem großen Verband wie der FIFA. Und dementsprechend ist das eine Diskussion, die andauern wird und kritische Fragen werden da weiter gestellt werden. Welche Rolle spielt die FIFA auch bei der Vergabe von solchen Turnieren? Welche Interessen stecken da eigentlich dahinter und inwieweit sind Menschenrechte überhaupt wichtig bei diesen Vergabeprozessen? Und da muss man doch sehr deutlich sagen, in den letzten Jahren hat das kaum eine Rolle gespielt.
Sie sagen zu Recht, diese Kritiken und Bedenken sind Thema rund um die WM letztes Jahr in Katar gewesen. Wer hat denn überhaupt was aus diesen damals geführten Diskussionen und entlarvenden Dokumentationen gelernt für die Zukunft?
Grundsätzlich muss man sagen, dass die Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit gewachsen ist, dass man schon auch genauer hinschaut. Und ich habe zumindest das Gefühl, dass man etwas differenzierter auch hinschaut. Sicherlich war das Turnier in Katar auch aus guten Gründen und aus berechtigten Gründen sehr umstritten. Nicht alles das, was Katar versprochen hat, hat auch das Land halten können oder halten wollen. Und sicherlich wird bei einer Vergabe an Saudi-Arabien eine ähnliche Diskussion, die vielleicht sogar noch vehementer und polarisierender geführt wird als bei Katar, neu entfacht werden. Nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, dass das, was in der Golfregion passiert, was in Ländern wie Saudi-Arabien passiert, differenziert betrachtet werden sollte, dass es nicht nur schwarz oder weiß gibt, sondern dass es Grautöne gibt, auch was die Situation der Menschenrechte angeht, auch was die Entwicklung der gesellschaftlichen Öffnung angeht etc. Da tut sich gerade in Saudi-Arabien eine ganze Menge und dementsprechend erhoffe ich mir auch durch die Diskussion um die WM, die durchaus kritisch geführt werden soll, dass man da auch etwas genauer hinschaut.
Bevor wir zu den Grautönen kommen, würde ich ganz gerne doch noch mal einmal auf die Schwarz-Weiß-Abwägungen schauen. Denn für mich setzt Saudi-Arabien das fort, was Katar vorgemacht hat, nur noch aggressiver. Also diese Verzahnung von Sport und Tourismus, die Sponsoring-Deals, die Clubübernahmen, das Durchdringen anderer Sportarten bis hin zu gewaltigem Einfluss, wie zum Beispiel im Golfsport. Und dazu Mohammed bin Salman, der kürzlich sagte, wenn Sportswashing mein Bruttoinlandsprodukt um 1% steigert, dann werden wir Sportswashing fortsetzen. Also hier wird überhaupt gar nicht mehr sich die Mühe gemacht, etwas diplomatischer auszudrücken. Und daher meine Frage, ist damit Sportswashing jetzt salonfähig?
Für Golfstaaten hat Sportswashing immer eine gewisse Rolle gespielt. Es ging immer darum, auch von Missständen abzulenken. Aber dieses Konzept ist mir zu eindimensional. Man muss tatsächlich auch verstehen, Sie hatten einige Punkte schon angesprochen, dass ein Land wie Saudi-Arabien über den Sport versucht, auch andere Ziele zu erreichen. In allererster Linie auch was die eigene Gesellschaft angeht. Die saudische Gesellschaft ist sehr stark im Wandel in den letzten Jahren. Das sieht man an der Verbesserung für die Situation der Frau beispielsweise. Das sieht man aber auch daran, dass immer mehr Menschen, junge Menschen Sport treiben. Und dementsprechend sind diese Investitionen, die wir in den Sport sehen, auch ein Element dieser Politik der jungen Bevölkerung zu zeigen, dass sich etwas im Land tut, dass man auch einen gewissen Patriotismus, auch einen Nationalismus schüren möchte bei der jungen Bevölkerung über diese Sportaktivitäten. Und es soll auch darum gehen, zum Beispiel den Breitensport zu fördern. Es soll darum gehen, dass mehr junge Menschen, mehr Frauen Sport treiben. Das hat einerseits etwas damit zu tun, weil man damit auch ja so eine gewisse soziale Resilienz herstellt. Es hat auch was damit zu tun, dass wir ein enormes Problem in Saudi-Arabien haben, was die Zivilisationskrankheiten, Übergewicht oder Diabetes angeht. Das heißt, wer Sport treibt, ist fitter und wer fitter ist, ist auch wirtschaftlich produktiver. Das ist aus Sichtweise der saudischen Regierung ein ganz klares Ziel auch dieser Investitionen. Die saudische Regierung will die Wirtschaft in Saudi-Arabien diversifizieren. Das ist das große Ziel auch des Kronprinzen Mohammed bin Salman. Und diese etwas suffisante Aussage von ihm bezüglich Sportwashing zeigt eben, wie pragmatisch und auch ja, in gewisser Art und Weise, wie trotzig man in Saudi-Arabien mittlerweile ist oder wie selbstbewusst, dass man einfach sagt, ihr könnt uns vorwerfen, was ihr wollt, ihr, der doppelmoralische Westen, wir sind diejenigen, die unsere Ziele und unsere Interessen selbst bestimmen und unsere Sportinvestitionen sind eben, wenn ihr das als Sportswashing sehen wollt, ist uns das egal, aber sie sind viel mehr als das, sie sind eben Teil einer Gesellschafts- und einer Wirtschaftspolitik, die Saudi-Arabien aus diesen alten, verkrusteten Abhängigkeiten vom Erdöl lösen möchte und sich stärker auch in die Zukunft orientieren möchte.
Zu welchem Umgang also raten Sie mit Saudi-Arabien, wenn das Land in vielen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Bereichen ja eine unumkehrbare Dominanz aufbaut, wie gerade beschrieben, also auch einen Wandel forciert, aber gleichzeitig eben Menschenrechte missachtet?
Der Umgang, den wir pflegen können mit Saudi-Arabien, aber auch mit anderen Systemen in dieser Region, ist tatsächlich ein pragmatischer, ein nuancierter und ein differenzierter. Es muss darum gehen, selbstverständlich die kritischen Punkte weiter anzusprechen, auch offen anzusprechen, gleichzeitig aber auch eine gewisse Glaubwürdigkeit auszustrahlen. Man muss tatsächlich ganz klar konstatieren, dass der Westen auch als Modell in der Region, in Ländern wie Saudi-Arabien, in den letzten Jahren massiv an Glaubwürdigkeit verloren hat, dass uns immer stärker Doppelmoral vorgeworfen wird, gerade auch zuletzt. Und ich denke, hier ein gewisses Maß auch zu finden, auf der einen Seite zu wissen, dass man ein Land wie Saudi-Arabien braucht, aus Sicherheitserwägungen, aus wirtschaftlichen, aus energiepolitischen Erwägungen und dementsprechend man ein solches Land nicht mehr ignorieren kann, ist wichtig. Auf der anderen Seite aber eben auch zu schauen, was kann man mit diesem Land gemeinsam machen? Und hier bietet Sport tatsächlich eine Möglichkeit. Wir haben in Saudi-Arabien 70% der Menschen, die unter 30 sind, die alle sehr sportbegeistert, sehr fußballbegeistert sind. Wir haben im Gegensatz zu Katar wirklich eine Sport- und Fußballtradition in diesem Land. Und das kann man auch nutzen. Da kann man auch versuchen, Brücken zu bauen und versuchen, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen über den Sport. Das soll jetzt gar nicht naiv klingen, sondern hier geht es auch darum, tatsächlich politische und wirtschaftliche Netzwerke zu knüpfen. Und sollte Saudi-Arabien diese Weltmeisterschaft bekommen, dann wird dieses Land definitiv, ob man will oder nicht, aufgewertet und definitiv rückt noch stärker in den Vordergrund. Und ein sehr heterogenes Land wie Saudi-Arabien ist auch angewiesen darauf, Partnerschaften einzugehen und kann sich nicht vor der Welt verschließen. Und das sieht man auch derzeit, wenn ich in Saudi-Arabien unterwegs bin, hört man das an jeder Stelle, dass man ernst genommen werden möchte, dass man wahrgenommen werden möchte, dass man respektiert werden möchte. Und das ist, glaube ich, wichtig, ohne tatsächlich zu ignorieren, dass es in Saudi-Arabien durchaus gravierende Missstände weiterhin gibt. Auf der einen Seite hat ein Land wie Saudi-Arabien die wirtschaftlichen Kapazitäten durch die Öleinnahmen wirklich auch seine Gesellschaft, seine Wirtschaft zu diversifizieren und zu verändern. Und da passiert tatsächlich etwas, das irreversibel ist und das wir auf jeden Fall wahr und ernst nehmen müssen. Und auf der anderen Seite entwickelt sich daraus natürlich auch eine gewisse Schlagkraft, nicht nur auf der arabischen Halbinsel, sondern auch darüber hinaus. Das heißt, auf der einen Seite ist das Modell des Westens so ein bisschen im Niedergang begriffen. So empfindet man das definitiv in der Region. Und jetzt auch in der jetzigen Krise zwischen Hamas und Israel zeigt sich das nochmal ganz stark, wie problematisch tatsächlich auch der Westen mittlerweile wahrgenommen wird, wie problematisch Deutschland wahrgenommen wird. Das ist die eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille ist, dass man nicht nur mit China oder Russland oder Indien zusammenarbeiten kann, sondern dass man auch in einem Land wie Saudi-Arabien angewiesen ist darauf, mit Europa, mit den USA, mit Deutschland weiterhin gut zu kooperieren in bestimmten Bereichen. Und für uns ist es wichtig, für die deutsche Politik, aber auch für die deutsche Öffentlichkeit zu begreifen, dass wir weiterhin wichtig sein wollen und wichtig sein müssen, weil diese Region einfach für uns auch zu wichtig ist, aber dass man nicht automatisch mit uns zusammenarbeiten will, nur weil wir der Westen sind. Und ich denke, hier gilt es zu erkunden und auch zu identifizieren, in welchen Nischen können wir denn etwas anbieten, was andere, wie zum Beispiel China, nicht in der Form anbieten können. Und da bietet sich einiges, was Deutschland angeht, im Breitensport an. Das Vereinswesen in Deutschland hat große, große Vorbildfunktion auch in Ländern wie Saudi-Arabien. Man schaut da sehr gerne auf Deutschland und möchte hier auch enger zusammenarbeiten. Und es liegt auch in gewisser Art und Weise an uns, diese Chancen zu begreifen, um dann eben zu schauen, wie man möglicherweise in einer solchen Kooperation auch eine gewisse Veränderung im Land vorantreiben kann.
Und was bedeuten Ihre Ausführungen jetzt explizit für den Deutschen Fußballbund und seinen Präsidenten Bernd Neuendorf? Der hat ja in Bezug auf Katar immer betont, dass bei künftigen WM-Vergaben, also so wie sie jetzt im Raum stehen, verstärkt auf die Menschenrechtslage geschaut werden müsse. Dafür würde er sich selbst auch einsetzen. Das ist jetzt ein bisschen in den Hintergrund getreten in Punkt Saudi-Arabien. Wie kann und muss er sich nun also in diesem diplomatischen Wabonspiel positionieren, um seine Glaubwürdigkeit nicht zu beschädigen?
Ich denke, dass ein großer Fußballverband wie der DFB erstmal eine klare Haltung entwickeln müsste, wie man zu dieser WM steht. Ich gehe davon aus, dass es auch im Vorfeld der WM in Saudi-Arabien Proteste geben wird, Boykottaufforderungen geben wird etc. Und ich gehe weiterhin davon aus, dass der DFB dem nicht nachkommen wird. Im Gegensatz zum Vorfeld der WM in Katar sollte man hier frühzeitig auch tatsächlich versuchen, Netzwerke auszubauen zu Akteuren in Saudi-Arabien. Man sollte verstärkt auch versuchen, den Dialog zu pflegen, nicht erst einige Monate vorher, sondern wirklich Jahre vorher, um sich auch ein gewisses Vertrauen zu erarbeiten, um auch zu sehen, was im Land zum Beispiel im Breitensport passiert. Und vor allen Dingen, und das hat mir im Vorfeld der WM in Katar gefehlt, nicht nur vom DFB, sondern auch von anderen Akteuren, auch von katarischer Seite übrigens, man sollte versuchen, miteinander ins Gespräch zu kommen. Es sollten saudische Repräsentanten des Fußballs, des Sports nach Deutschland kommen und andersrum, um tatsächlich miteinander zu sprechen. Ich glaube, dass das in einem Land wie Saudi-Arabien, so schwierig es auch sein mag, durchaus möglich ist, Akteure zu finden, die bereit sind, in einen Dialog zu treten. Es ist eine sehr heterogene Gesellschaft. Es ist auch eine Gesellschaft, in der unterschiedliche Interessen existieren. Und ich glaube, das zumindest in die Diskussion in Deutschland einzubringen, ist nicht nur Aufgabe des DFB, sondern auch Aufgabe der kritischen Öffentlichkeit. Und da bietet Saudi-Arabien einfach auch aufgrund der Diversität der Gesellschaft mehr Chancen, als das zum Beispiel in Katar der Fall war.
Sagte hier im Deutschlandfunk Professor Sebastian Sohns, der promovierte Islam- und Politikwissenschaftler. Gerade ist sein neues Buch, Die neuen Herrscher am Golf und ihr Streben nach globalem Einfluss, im Dietz Verlag erschienen.